herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zu einem ganz wichtigen Thema, das Thema Teenager liebevoll begleiten. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, eine Expertin in diesem Bereich. Liebe Inke, ich freue mich total, dass du da bist. Inke Hummel ist nämlich Expertin in diesem Bereich, weil sie schon 2 Bücher zu dem Thema geschrieben hat. Einmal zu Teenagern allgemein, jetzt gerade eben nochmal ein neues Buch. Und zwar bezieht sie sich da ganz speziell auf Teenager. Also Jungs, im Grunde geht es darum, also in erster Linie darum, Söhne und Jungs liebevoll zu begleiten. Inke, ich freue mich, dass du da bist. Stell dich doch gerne nochmal vor für alle, die dich noch nicht kennen.
Dankeschön, ich bin auch gern wieder hier. Ich bin Pädagogin. Ich arbeite vor allem in der Elternberatung, aber auch in der Fachberatung für Kitas oder Schulen oder Unternehmen, wenn die Fragen haben rund um Pädagogik, und schreibe Bücher zum Thema.
Genau. Und du hast dich ja ganz bewusst entschieden, ein Buch für Jungs zu schreiben in der Pubertät. Das hat ja auch persönliche Gründe, oder? Vielleicht erzählst du mal ein bisschen.
Ja, genau, das stimmt. Also es ist erstmal aus der Beratung tatsächlich entstanden, weil ich ein bisschen gespürt habe, dass Eltern manchmal unterschiedliche Fragen haben, obwohl viele Themen ganz gleich sind, egal welches Geschlecht wir da begleiten dürfen. Und das andere ist aber, dass ich selber eben die Erfahrung schon machen durfte, 3 eigene Söhne durch die Pubertät zu begleiten. Die sind jetzt, also der Kleinste wird 17 und die anderen sind 19 und 21. Das Gröbste liegt hinter uns.
Oh ja, da hast du einiges schon hinter dir und hast sicher einige Strategien, die in diesem Buch stehen, auch schon wirklich sehr gut erproben können. Vor allem, weil sie alle zeitgleich in der Pubertät waren, so gesehen, oder? In unterschiedlichen Phasen.
Genau, ja, das war so ein bisschen das, wo alle immer gesagt haben, oh Gott, warte mal ab, ne? Weil ich ja in sehr kurzen Abständen bekommen habe und dann hatte ich 3 Kleinkinder, 3 Kinder in der Grundschule und 3 Kinder in der Pubertät. Aber ich fand es tatsächlich gar nicht so schlimm. Da war es schlimmer, 3 Windelkinder zu haben. Das war eigentlich aufwendiger, fand ich, muss ich so sagen.
Ja, das ist total spannend. Kann es denn sein, dass insgesamt, was das Thema Pubertät angeht oder Teenies angeht, da auch vielleicht viele, wie soll ich sagen, Mythen unterwegs sind? Weil du schon meintest, du hast oft gehört, wart's erst mal ab.
Das ist tatsächlich das, was ich häufig erlebe, dass man immer noch so diesen Klassiker-Gedanken, Pubertät ist immer Generationenkonflikt und da fliegen immer die Fetzen jahrelang, versteht man sich gar nicht, ne, dass das noch sehr so in vielen drin wohnt. Und ich glaube, klar, es gibt große Themen, die sind anders als Streit im Sandkasten, wenn man über Schulabschlüsse nachdenkt oder über Alkohol oder sowas. Mhm. Aber das muss nicht jahrelanges, weiß ich nicht, Kriegsgebiet sein, überhaupt nicht.
Das hast du selbst auch nicht so erlebt, oder?
Überhaupt nicht. Ne? Also klar, wir haben viel gestritten, aber auch da sage ich immer, das fand ich viel besser handelbar als manche schlaflose Nacht mit Baby, wo man so gar nichts in der Hand hatte. Es ist halt einfach so.
Genau, manchmal würde ich mir, ich habe ja gerade ein 12 Wochen altes Baby und genau, da würde ich mir manchmal so wünschen, dass sie sprechen kann und mir sagen kann, was sie braucht. Ja, ich bin zwar, mit jedem Tag werde ich feinfühliger, nur ich kann das ja fühlen gerade, Inke, was du da sagst. Ja, manchmal denkt man sich, oh, es wäre so schön, wenn du es mir sagen könntest, ja, was gerade wehtut, genau, oder was gerade drückt. Ja. Oder manchmal denke ich mir auch so, wenn es die jetzt am Rücken juckt, die arme Maus kann es mir gar nicht sagen, wo ich kratzen soll. Ja, das ist definitiv so ein Unterschied. Ja.
Das stimmt, und da kann Sprache so viel. Ne? Natürlich ist Streiten immer anstrengend, aber wenn man es fair macht und lösungsorientiert, dann ist es wahnsinnig wertvoll. Und wenn ich da ein Gegenüber habe, und so habe ich meine Jungs immer wahrgenommen, von denen ich wahnsinnig viel lernen kann, dann ist das gut, so anstrengend es sein mag. Aber also wir sind uns heute näher, als wir das jemals waren, würde ich sagen.
Ja, wahrscheinlich auch. Du hast natürlich immer schon diesen bedürfnis- und bindungsorientierten Weg bestritten mit deinen Kindern, sage ich mal. Und dann, das ist, glaube ich, auch beruhigend für alle, die jetzt meinen Podcast hören, weil die machen das ja auch genau so seit so vielen Jahren. Und ich glaube, dass dann eigentlich die Teenie-Zeit, wenn diese Bindung schon so intensiv ist und diese Verbindung so stark da ist, vielleicht gar nicht so schlimm werden muss, weil ja gar dieses Vertrauen da ist und die Kinder sich auch öffnen und natürlich auch Geheimnisse haben und Bock missbauen und was halt alles so zur Teenie-Zeit dazugehört. Und doch ist es wahrscheinlich dann auf Grundlage dieser engen und innigen Beziehung was ganz anderes, oder?
Das würde ich auch sagen. Also natürlich, ne, gab es da auch Zeiten, die schwierig waren, Themen, die herausfordernd waren, und Beziehungsorientierung ist keine Sicherheit, keine Garantie, dass bestimmte Dinge nicht passieren oder so. Ne? Das auf gar keinen Fall. Aber wir hatten immer diese Basis, glaube ich auch, dass meine Kinder wussten, ich kann nach Hause kommen, und manchmal fällt es vielleicht schwer, irgendwas anzusprechen. Manchmal dauert es sogar Wochen und ich muss es erstmal bei Oma testen oder sowas. Aber ich traue mich, nach Hause zu kommen und das zu sagen oder auch mal laut einzufordern, ey, so geht ihr mit mir nicht um oder solche Dinge. Und das erlebe ich als wahnsinnig wertvoll. Das muss ich schon sagen. Also ich glaube, diese Basis, die wir da legen, das sage ich auch immer, ne, diese ersten Jahre der emotionalen Reifung, die sind so wahnsinnig wichtig, und alles, was man da an Mühe reinsteckt, das erntet man auch in irgendeiner Form später.
Ja, ich bin ja gerade einmal kurz runtergegangen, weil ich mein Ladekabel einstecken muss. Irgendwie war der Strom nicht an. Jetzt geht's weiter. Genau, das ist so wunderschön zu hören, man erntet. Das ist, glaube ich, auch das, was sich die Eltern immer wieder fragen, die ich jetzt auch so begleite, die sagen, oh Martina, wann funktioniert das denn endlich? Ja, und wie du schon sagst, dann auf dieser Grundlage kann wunderbar dann auch diskutiert werden. Und ich finde auch immer diese Grundhaltung, egal was passiert, wir finden eine Lösung. Ja, vielleicht, wie du so schön gesagt hast, nicht sofort, aber vielleicht später. Und dass die Kinder einfach wissen, sie können sich dann in dieser Phase öffnen. Und es gibt einem selbst als Elternteil auch eine wahnsinnige Sicherheit. Und ich finde es voll schön, das machst du in dem Buch auch ganz großartig, dass du so diese Angst nimmst, ja, dass man vielleicht auch nicht auf das hört, was andere sagen, oder dass auch diese Angst, die vielleicht so groß ist vor dieser Zeit, vielleicht auch die Angst, wenn man bestimmte Dinge nicht mehr kontrollieren kann, weil die Kinder ja immer autonomer werden, das auch loszulassen. Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen. Das betrifft jetzt nicht nur die Jungsmamas, sondern auch die Mädchenmamas. Weil ich denke, es ist schon so eine Angst da, wenn plötzlich ja das Kind vielleicht gewisse Dinge nicht mehr erzählt, für sich behält, mit seiner Peer Group, seinen Freunden ausmacht. Vielleicht möchtest du da noch mal ein paar Tipps geben, was Eltern tun können, wenn diese Angst sehr groß ist, wenn man nicht mehr alles kontrollieren kann.
Also das ist ein typisches Thema, ne, was ich ganz viel in der Beratung habe. Und meistens geht das los rund um Schule, dass Kinder halt irgendwie sagen, ne, ich will nicht mit dir lernen oder ich will dir nicht jedes Mal erzählen, wann die nächsten Tests anstehen oder so. Ich kriege das jetzt alleine hin, wo es ja schon so anfängt. Ne? Okay, mal gucken, wie es läuft. Und dann geht es weiter, genau wie du sagst, mit der Peer Group ganz oft. Ne? Was machen die eigentlich? Was sind das für Leute? Den Namen habe ich noch nie gehört, wo mein Kind heute ist. Ich weiß vielleicht gar nicht, wo es gerade ist, was es da macht, wie der Abend so war. Die erste Party steht an. Ne? Was passiert da vielleicht oder so? Da ist ja viel. Also es hat viel mit Kontrolle und mit Ängsten zu tun. Und ich kann nur sagen, ich habe so wahnsinnig gute Erfahrungen damit gemacht, entweder selber oder auch mit meinen Beratungseltern, wenn man diese Gefühle, die man hat, auf den Tisch legt und die den Kindern zutraut und genau beschreibt, das kommt irgendwie daher, dass ich halt solche Erfahrungen vielleicht gemacht habe als Teenie, dass ich mir ausmalen kann, wie aufregend es ist auf so einer Party und die erste Schnapsflasche kreist oder so, dass man sich nicht traut, Nein zu sagen. All diese Dinge, also wirklich mal auf den Tisch legen, anstatt gleich in so eine Härte zu verfallen und zu sagen, da gehst du mir nicht hin oder so. Ja. Ne? Dass man drüber reden kann, was ist da los. Und mich hat das wirklich gelehrt an so vielen Stellen, dass mein Kopf immer so 7 Schritte weiter war als meine Kinder. Diese haben sich dann zu einer Party getroffen und haben da Risiko gespielt oder so. Ne? Also das war überhaupt.
Und in deinem Kopf war hier schon die Schnapsflasche und die Drogen und alles Mögliche.
Genau, na so. Und dass man erstmal da in dieses in den Vorschuss geht an Vertrauen in die Kinder. Und dass man eben sagen kann, und wenn das doch passiert, dann erzähl später darüber. Oder wir haben eine Möglichkeit, wie du mich kontaktieren kannst, damit ich dich abhole, ohne dass die anderen das peinlich finden, dass du jetzt nach Hause willst oder so. Ne? Aber wir können drüber reden, über all diese Dinge. Das kann total helfen. Und dann ist es wichtig, dass beide Seiten das erleben dürfen. Also, dass man merkt, was passiert denn, wenn ich loslasse, zum Beispiel beim Thema Schule, läuft das eigentlich? Und ganz oft läuft es und an manchen Stellen läuft es vielleicht nicht so. Und dann kann ich wieder gucken, reicht das vielleicht trotzdem? Ist eine 4 Euro okay? Mhm. Oder läuft es halt nicht mehr und wir müssen über Versetzungsgefährdung nachdenken? Und dann ist mein Kind aber vielleicht auch wieder bereiter, sich darauf einzulassen, dass ich wieder enger reingehe, weil ich schon mal gesagt habe, wir probieren es mal. Mhm. So, ne? Ich vertraue dir und dann gucken wir mal, ob wir nochmal nachjustieren müssen. Das ist das, was ich erlebe. Und das ist ja so wichtig, weil irgendwann ziehen die aus und sind alleine unterwegs und dann kann ich nicht mehr kontrollieren. Das heißt, ich muss sie das üben lassen in der Pubertät.
Absolut, ja. Und ich glaube auch genau, was du so beschrieben hast, so diesen Vertrauensvorschuss zu geben, vielleicht auch den Kindern dadurch zu ermöglichen, erste Erfahrungen zu machen, die vielleicht auch wehtun, die nicht so schön sind, wie vielleicht dann eine 6 schreiben anstatt eine 3, wenn man mit der Mama gelernt hätte, ja, nur mit ganz vielen Konflikten zu Hause. Ich glaube auch, dass dieses Lernen aus den eigenen Erfahrungen und aus diesen eigenen Konsequenzen heraus natürlich für das Kind, wie du so schön sagst, zwar erstmal schmerzhaft sind, nur dann ist, glaube ich, auch die Bereitschaft, Unterstützung anzunehmen, wieder höher. Und das ist wahrscheinlich immer so ein Austarieren, diese Balance zu finden, von einerseits in die liebevolle Führung zu gehen und andererseits loszulassen. Das ist sicher auch oft eine Herausforderung. Gerade, ich finde auch, man kriegt ja vielleicht gar nicht unbedingt immer mit, wann denn dieser nächste Entwicklungsschritt da ist. Und bisher hat mein Kind ja nur so viel Hilfe gebraucht und dann plötzlich verändert sich das. Ich glaube, auch das ist für viele Eltern total schwierig zu verstehen, oh Gott, jetzt braucht mein Kind mich da gar nicht mehr so sehr. Ich weiß nicht, ob das auch Thema ist bei deinen Beratungseltern, nur das erlebe ich ja jetzt schon. Schau mal, meine ist jetzt 12 Wochen alt und ich denke mir, und manchmal habe ich mir so Fotos angeguckt und habe gedacht, oh Gott, mit 3 Wochen, da war sie noch so klein, jetzt kann sie den Kopf halten und allein da geht es ja schon los. Und denke ich immer, wie muss es erst Teenie-Eltern gehen, die müssen ja so richtig viel loslassen.
Das stimmt, also das erlebe ich sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es natürlich auch Eltern, die da sehr große Schmerzen haben, Trennungsschmerzen im Grunde. Und andere, wo ich mich auch eher zu zähle, ich habe so jeden Schritt im Grunde so ein bisschen gefeiert. Ich war nie so melancholisch. Klar kenne ich das auch, ne? Gerade so der Erste, der 18 wurde, da war es auch so, okay, jetzt hast du theoretisch gar nichts mehr in der Hand. Jetzt kann er machen, was er will. So, solche Momente gab es auch. Oder weiß ich nicht, wenn dann doch mal so ein Babyalbum wieder in den Händen landet oder so. Ja. Aber ja, das ist sehr unterschiedlich. Und ich finde wichtig, da dahinter zu gucken, das ist ja dann schon im Grunde kein pädagogisches Thema mehr, sondern eher ein psychologisches. Ne? Mhm. Wo kommt es her, dass mir das so schwerfällt? Welche Lücke entsteht da gerade? Mhm. Wo kommt die her? Wie kann ich die vielleicht anders füllen? Und mein Kind hat eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel damit zu tun, sondern vielleicht ich oder meine Partnerschaft auch. Ne? Das ist ja viel, was da so reinkommt und was ja oft spannend ist, weil das ja auch zusammenfällt mit dann manchmal eigenen hormonellen Themen, eigenen Karrierethemen oder so. Also ein weites Feld, ja.
Ja, auf jeden Fall. Das finde ich spannend. Du sagst gerade eigenen hormonellen Themen. Vielleicht kannst du das nochmal ausführen, weil ich glaube, dass viele Eltern, die dazuhören, auch betroffen sind.
Genau, also bei den Müttern können ja die Wechseljahre durchaus genau mit dieser pubertären Phase ihrer Kinder zusammentreffen. Das habe ich immer wieder, wo sie das Gefühl haben, ich muss mich und meinen Körper neu erfinden, neu entdecken. Und meinem Kind geht es gar nicht so anders. Und das kann manchmal zu Clashs führen, das kann aber manchmal auch zu einer Verbundenheit führen.
Genau, und was du vorher so schön angesprochen hast, dieses Thema ganz offen auch zu sein. Ich denke, in dem Alter ist es auch für Kinder, die ja schon sehr wunderbar in der Perspektivübernahme auch sind, absolut machbar, dass sie das leisten können. Also sich auch zuzumuten mit dem, was man selber fühlt, was man selbst erfahren hat, was man selbst vielleicht auch braucht. Das ist ja genau dieser respektvolle Umgang, den wir uns ja eigentlich auch von den Kindern dann wünschen würden. Und genau diesen Tipp, glaube ich, kann man auf jede Konfliktsituation übertragen, oder?
Ja, das also sind ganz viele meiner Erinnerungen, wo ich meinen Kindern echt so hingelegt habe. Ich habe mal darüber nachgedacht, wo das herkommt, dass ich das gerne irgendwie verbieten, einschränken oder sonst was möchte. Das kommt da und daher aus dieser Erfahrung und aus diesen Ängsten und ich weiß, dass das mein Thema ist und trotzdem brauche ich von dir irgendwie so ein bisschen einen Kompromiss, ne, damit ich mich da auch gut also damit ich gut mitwachsen kann. Das ist es ja im Grunde. Wir müssen irgendwie mitwachsen mit den Kindern.
Genau.
Und dann waren die eigentlich immer dazu bereit, weil sie gemerkt haben, es geht nicht darum, dass ich hier meine Macht behalten will oder so, ne? Sondern ich zeige mich menschlich mit allem, was meine Geschichte so ausmacht. Und dann ist es wie in anderen Beziehungen auch, wo man halt sagt, ich gebe dir ein Stück von meiner Hand und du kommst mir auch einen Schritt entgegen.
Ja, das finde ich total wertvoll. Genau an dieser Stelle ist es ja dann auch nicht so gemeint, weil das könnten jetzt manche, die vielleicht dich auch schon länger begleite, vielleicht denken, dass dem Kind jetzt irgendwie die Verantwortung für die eigenen Gefühle übertragen wird. Also so ist es ja unter keinen Umständen gemeint, sondern es geht nur darum, offen darüber zu sprechen, sich auch verletzlich zu zeigen und dann auch ganz klar zu sagen, ich bin zwar die Erwachsene hier, ja auch in diesem, und du bist das Kind. Und doch ist es eben so wichtig, dann offen zu sein. Und ich glaube, da ist so ein schmaler Grat, oder? Weil es gibt ja auch Kinder, die dann dazu neigen, die Verantwortung für die Gefühle und Bedürfniserfüllung der Eltern zu übernehmen. Vielleicht kannst du das an der Stelle nochmal ausführen, dass hier kein Missverständnis entsteht.
Ja, das also finde ich auch einen wichtigen Punkt. Das ist was, woran ich immer in der Beratung erinnere. Du bist die erwachsene Person, du hast die Verantwortung. Du musst am Ende auch sagen, bis hierhin und nicht weiter. Oder an der Stelle entscheide ich auch, ich halte dich nur, ich suche keine Lösung für dich oder so. Also das, ne, das kann ja ganz unterschiedlich ausgeprägt sein, aber dass man schon merkt, ich habe hier die Verantwortung der Reife. Und das hat vor allem auch damit zu tun, dass meine Gefühle bei mir bleiben. Also ne, ich kann beschreiben, wo das in mir herkommt, aber ich mache dich nicht verantwortlich dafür, dass ich jetzt traurig bin, Angst habe, wütend bin oder so. Was sich in so vielen Situationen in der Pubertät zeigt. Ne? Ich kann ja total beleidigt sein, weil mein Kind schon wieder seine Socken einfach nur ausgezogen und vor der Toilette hat liegen lassen und nicht weggeräumt hat. Oder weil 7 Kaffeetassen im Kinderzimmer stehen oder solche Dinge. Das sind alles so Sachen, wo ich viel merke, da ist viel so persönliche Verletztheit. Und das ist was so wichtig ist, dass ich da nicht drinne bleibe und dann schweige, mein Kind mit Schweigen bestrafe im Grunde und warte, dass das wieder kommt und anklopft und fragt mal, ach Mami, was hast du denn oder so, ne? Das bitte soll es genau gerade nicht sein, sondern ich muss gucken, was ist denn da in mir los? Und ich bin auch in der Verantwortung, mich zu informieren, was kann denn das noch für 27 Gründe haben, dass mein Kind es nicht schafft, die Socken in den Wäschekorb zu räumen? Es kann nämlich sehr viele Gründe haben, die gar nichts mit mir zu tun haben. Und
genau,
schon gar nichts
auf die
mit
gehen wir jetzt gleich ein. Nur dieses Thema war mir nochmal so wichtig, weil das, was du ansprichst, erlebe ich eben auch oft, dass ja gerade in dieser Zeit auch viele Eltern sich wahnsinnig persönlich angegriffen fühlen, dann auch in ihr inneres Kind rutschen, so dieser Kindanteil hochkommt, dieses, wie gehst du eigentlich mit mir um? Das ist doch respektlos. Und dann nochmal zu differenzieren und zu gucken, wie kann ich eigentlich da im Erwachsenen, ich bleiben, so wie du es gerade so schön beschrieben hast und welche Strategien habe ich da auch für mich? Ich glaube, das ist für Teenie-Eltern auch nochmal eine wahnsinnige Challenge, diese Selbstregulation, weil manchmal bricht es ja auch so aus den Teenies heraus und war sicher davor dann auch schon bei bestimmten Kindern so, nur da ist es dann vielleicht nochmal intensiver oder es kommt mit einer größeren Wucht. Und was ich auch erlebe, ist, dass manchmal auch so dieser Gedanke kommt, jetzt bist du doch schon fast erwachsen und du kannst es mit den Socken immer noch nicht. Und da kommen wir jetzt nochmal zu dem wichtigen Punkt, wo steht denn ein Teenie, welche Ursachen gibt es denn? Und vielleicht kannst du mal nochmal so die wichtigsten Punkte nennen, die vielleicht auch gar nicht mal so gängig sind. Ja, also du hast ja auch in dem Buch nochmal toll beschrieben, da gehört zum Beispiel Diebstahl dazu oder auch dann vielleicht Drogenkonsum oder du hast auch das Thema Pornos zum Beispiel aufgegriffen, also unterschiedliche Dinge, die Eltern vielleicht erstmal maximal irritieren. Es wäre toll, wenn du da nochmal drauf eingehst, um für mehr Verständnis für die kleinen, großen zu sorgen.
Ja, ich finde, das wichtigste Grundlagenwissen ist ja, sich präsent zu machen, was da alles gleichzeitig passiert in den Kindern. An körperlichem Wachstum, an Verdrahtung im Gehirn, die einfach neu passiert, an einer Emotionalität und Verletzlichkeit, die da ist, an einem Blick nach außen. Plötzlich ist so wichtig, was die Gleichaltrigen sagen, was die über mich denken, was die vielleicht denken könnten. Ne? Also diese vielleicht, das ist so wahnsinnig viel. Und dann soll ich noch an die Mathearbeit, an die beleidigte Oma und weiß ich nicht, ne? an all diese Dinge denken. Und das kann manchmal einfach so schwerwiegend, dass ich nach der Schule nur auf meinem Bett liegen möchte und Musik hören will und das nicht mehr schaffe, an die Socken zu denken, weil so viel anderes da ist. Und dann hat es nichts mit irgendwas anderem zu tun, sondern einfach nur, dass der Speicher voll war und das fiel hinten raus. Das finde ich so wichtig, sich das vor Augen zu führen und dass eben dieses Innere, was in den pubertierenden Kindern ist, häufig nicht zum Außen passt, wo schon 1,80 Meter sind und eine tiefe Stimme und vielleicht der erste Bartwuchs kommt oder ne, was auch immer. Manche Mädchen gerade auch sehen mit 14 schon aus, dass man denken könnte, ist die 19 oder so. Ne? Also da gibt es einfach so viele Unterschiede und da muss man eben sich immer wieder bewusst machen, innen ist es noch nicht so weit. Das dauert noch eine ganze Weile, bis sich das sortiert hat. Und außen auf der anderen Seite kommen schon Dinge an die Teenies ran, zu denen die noch gar nicht so richtig passen. Weil sowas wie, wir trinken jetzt hier alle Alkohol, wir rauchen jetzt alle irgendwelche E-Zigaretten, wir gucken uns Pornos und Gewaltvideos im Internet an, kriegen die zugeschickt, auch ungefragt vielleicht, auf WhatsApp oder so. Also da ist ganz viel, was überhaupt nicht zueinander passt. Und das darf man sich immer mal wieder vor Augen führen, um einfach das Herz zu öffnen dafür, mein Kind braucht Verständnis. Und das braucht jemanden, der da ist und das hält. Und dass wir Schritt für Schritt gucken, wie kommen wir da raus und nicht ne, einen allgemeinen Wutausbruch und große Forderungen und Vorwürfe.
Ja, weil sonst ist das Kind natürlich noch viel überlasteter, blockiert dann komplett. Das ist dann, kann dazu führen, dass das Kind einfach dann im Zimmer verschwindet, wenig teilnehmen möchte. Das kann natürlich auch so im Teenie-Alter passieren, nur das ist genau das, wo man dann die Verbindung eigentlich verliert, weil das Kind ohnehin schon überfordert ist. Und du hast was Wichtiges angesprochen, was mir auch immer so am Herzen liegt, ist, man denkt vielleicht, die Kinder brauchen in dieser Phase so viel Freiraum, so viel Autonomie und doch sind sie eben in ganz vielen Momenten dann doch noch sehr klein und brauchen einen noch. Ja, also wie du sagst, das Innen passt nicht zum Außen und vor allem brauchen sie das dann bei ihren erstgewählten Bezugspersonen. Ja, sie sind ja, müssen bei ihren, in ihrer Peer Group ja schon sehr erwachsen wirken oder vielleicht auch anderen gegenüber und dann kommt das Ganze ja auch oft, wenn sie so in diesem vertrauten Heim sind, wo dann alles sicher ist, oder?
Ja, genau. Also ich merke das mit meinen Jungs auch. Ne? Dann ist dann plötzlich nochmal, dass einer, wenn ich arbeite, von hinten kommt, mich umarmt und sagt, oh, ich musste mich kurz aufkuscheln oder na, irgendwie wir doch nochmal albern miteinander sind oder so und die einfach klein sein dürfen. Das finde ich total wichtig und das kann eben ja auch in brenzligeren Momenten so sein, in Konflikten, dass sie einfach mal klein sein dürfen und man hat wirklich das Gefühl, das erinnere ich doch noch, damals, als du 4 warst, da hast du dich genauso hingeschmissen und wolltest mich nicht an dich ranlassen und konntest auch mich nicht an dich ranlassen. Und das kann vielleicht gerade einfach das Gleiche sein, nur dass das Kind gerade doppelt so groß ist wie damals.
Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du hattest auch nochmal dieses Thema angesprochen mit, da werden einem dann zum Beispiel Pornos einfach zugeschickt, obwohl man das vielleicht gar nicht möchte. Das ist ja auch so eine Sache, dass ja Teenies sich ja auch unterschiedlich entwickeln. Und wenn man dann in so einer Peer Group ist und vielleicht auch manchmal so diesen Druck hat, mithalten zu müssen, weil dieses Zugehörigkeitsbedürfnis ja so groß wird in dieser Entwicklungsphase. Ich glaube auch, dass das manchmal ganz viel Druck ausüben kann und Kinder da versuchen, sich einerseits vielleicht abzugrenzen, vielleicht dann auch Dinge ausprobieren, obwohl sie eigentlich noch gar nicht so weit sind. Würdest du das auch so bestätigen oder was folgt da noch so draus aus diesem, ja, aus diesem Konflikt eigentlich von innen und außen?
Also ich sehe diese Konflikte sehr viel auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Gerade auch ne, beim Thema Jungs, so rund um dieses Thema Männlichkeit. Ich muss die gleichen Muckis haben, ich muss die gleichen frauenfeindlichen Sprüche machen, ich muss mir Pornos angucken oder so. Also ne, das kann schnell in eine krasse Richtung gehen. Und da finde ich es immer so wichtig, sich anzugucken, was steckt dahinter. Das ist gar nicht immer in erster Linie, weiß ich nicht, der Sexualtrieb oder so, sondern wirklich dieses Zugehörigkeitsgefühl. Ich möchte nicht der sein, der außen vorsteht. Ich möchte nicht der sein, über den die anderen lachen. Ich möchte die gleiche Frisur haben, die gleiche Hose tragen, die gleiche Schuhe und ich möchte auch irgendwie dazugehören. Und da ist so wichtig, dass wir gucken, dass unsere Teenies und am besten schon unsere Kinder Orte haben, wo sie sich identifizieren können, wo sie sich zugehörig fühlen, gute Orte, ne? Über Hobbys, über eine Nachbarschaft, über die Familie, was auch immer, dass es eben nicht einfach nur geht, ich bin ein Kerl oder ich bin ein Mädchen oder eine Frau oder was auch immer, sondern dass sie mehr Kategorien haben als Geschlecht und als das, was damit assoziiert wird im Jugendalter, als so einfache Symbole, ist ja genauso wie, wer kann am meisten Bier trinken oder so, ist auch so ein einfaches Symbol. Aber wenn dazu gehört eben, ich bin hier der zuständige Jugendwart in meiner Fußballmannschaft oder ich arbeite mit den Kindern in der Theater-AG bei uns in der Schule oder sowas, dann kann das eine ganz andere Sicherheit geben. Und dann brauche ich diese andere nicht. Dann kann ich eher Nein sagen und kann auch eher sagen, ey, lass mich in Ruhe und schick mir diese Videos nicht mehr oder ich blockiere dich halt.
Na, dann kann ich eher zu dem stehen, was ich vielleicht auch schon bin, wofür ich stehe, weil auch diese Wirksamkeit ja so eine Rolle spielt. Also du hast jetzt gerade das angesprochen, was Kinder in dem Alter auch schon tun können, um Verantwortung zu übernehmen. Davon halte ich eben auch ganz viel, gerade in dieser Zeit, weil das eben Halt und Sicherheit schenkt und auch Identität stiftet. Ja, und das führt dann wieder dazu, dass ein Kind in sich dann gestärkter ist und auch mal Nein sagen kann. Das finde ich so wertvoll, dass du darauf hinweist. Auch im Buch gibst du da ja ganz viele Beispiele. Da sind wir nämlich auch schon bei einem wichtigen Thema, das Thema Zocken. Das ist ja auch was, wovor ganz viele Eltern auch Angst haben, dass sie einfach Sorge haben, ihre Kinder verfallen da in eine Sucht. Vielleicht magst du dazu auch noch mal was sagen, weil es betrifft ja sowohl Jungs, also ich glaube Jungs noch mal viel stärker als Mädchen. Und doch ist es ganz wichtig, dass man da vielleicht gut vorbeugt oder auch da einen guten Umgang mit hat, weil das pure Verbieten ist ja auch da nicht die Lösung.
Nee, genau. Also das finde ich auch nochmal wichtig in diesen ganzen Diskussionen, die wir ja dazu gerade überall haben und jeder äußert sich dazu, nochmal hinzugucken. Problematisch wird jedes Verhalten ja dann, wenn es keine gute Funktion erfüllt im Grunde. Mhm. Und da ist es so, dass bei Jungs eher das Zocken eine Gefährdung werden kann, bei Mädchen eher so Social-Media-Gebrauch. Mhm. Aber wenn ich das nutze, weil ich unangenehme Gefühle habe und die damit betäuben möchte, wenn ich das nutze, weil mein Kopf mir bei jedem unangenehmen Gefühl und sei es nur Langeweile, sagt, du musst jetzt das Gerät in die Hand nehmen und du kannst es auch nicht ausmachen. Selbst wenn deine Freundin klingelt und sagt, ich habe eine coole Idee, lass uns doch was machen, kannst du dem Gerät nicht sagen, nee, ich lasse dich jetzt und mach was Schönes, sondern du bist davon gefangen. Dann ist es was ganz anderes, als nur über einen Zeitfaktor zu sprechen, ob es jetzt eine Stunde ist oder drei am Tag oder so. Wofür setze ich das ein? Setze ich das selbstbestimmt ein oder kann ich das schon gar nicht mehr steuern? Dann ist es auch nichts anderes als eine Gefährdung durch Alkohol oder irgendwas anderes, wenn ich es nicht mehr selber in der Hand habe im Grunde und meine Gefühle betäube, anstatt sie gut zu bewältigen und in so einem Ausgleich bin. Das fand ich auch für meine Jungs immer so wichtig, zu gucken, habe ich einen konkreten Gedanken, wofür ich das nutze? Habe ich auch eine konkrete Vorstellung davon, wann ich es wieder ausmachen möchte? Und bin ich auch sonst so eingebunden, dass ich meine Schule, meine Freizeit, meine Freunde, meine Haushaltshilfe mache? Dann ist es auch gar nicht schlimm, wenn ich mal einen Tag 5 Stunden da dran hänge und dann 3 Tage gar nicht groß drüber nachdenke oder so. Ne? Also, dass man wirklich differenziert hinguckt, welche Funktion das hat im Leben des Kindes.
Genau, weil wenn es eben vermeintlich viele Bedürfnisse gleichzeitig erfüllen muss, also viele Jungs nutzen das ja auch, also gerade wenn es solche Rollenspiele sind, um sich zugehörig zu fühlen, um in dieser virtuellen Welt sich ganz viel zu erfüllen, was sie in der realen Welt so nicht haben. Und genau dann wird es eben gefährlich. Dann ist auch dieser Suchtfaktor natürlich groß. Und dann kommt natürlich noch hinzu zu schauen, was sind das für Spiele? Haben die ein besonderes Suchtpotenzial? Weil gerade bei diesen Online-Rollenspielen ist es ja manchmal auch so, dass das Wegbleiben dafür sorgt, dass man einfach ersetzt wird zum Beispiel. Ja. Und das fand ich auch so spannend. Ich habe mich viel auch in meiner Zeit als Beratungslehrerin, als ich noch Lehrerin war, mit Teenies unterhalten und die haben damals tatsächlich halt auch gesagt, gerade am Wochenende oder so ist es manchmal halt auch so ein Gemeinschaftsding. Man zockt ja dann mit den Freunden, ja, und das machen dann alle und auch dann wieder ist es ja in Ordnung, das gemeinsam zu machen, wenn man sich halt auch sonst vielleicht noch irgendwo anders mal treffen kann, außer in der virtuellen Welt, ja. Oder auch zum Beispiel während der Pandemie haben mir super viele Teenie-Eltern erzählt, dass es einfach dann irgendwo auch ganz schön war, dass sie dann sich manchmal halt auch in der virtuellen Welt alle getroffen haben. Da hatte dann jeder so seinen Namen und doch war das dann eine Form von Zugehörigkeit. Und dann, genau, ist es auch nicht dieser Suchtfaktor. Wichtig ist es, so einen Blick zu haben. Das finde ich nun mal ganz bedeutsam, dass du darauf hingewiesen hast. Das heißt, du bist da auch nicht für striktes Verbieten und Grenzen setzen, sondern es geht einfach darum, ein gutes Maß zu finden. Und doch ist es ja so, dass Kinder in diesem Alter Grenzen brauchen. Also das erlebe ich auch immer wieder. Also Teenies, die zum Beispiel sagen, boah Mama, zum Glück haben wir jetzt den Safe für die Handys oder sonst würde ich ja nur dranhängen. Oder ich kenne auch Teenie-Aussagen, einfach die immer wieder auch signalisieren, ich will eigentlich auch ein Stück weit manchmal kontrolliert werden, weil sie das auch als Liebe empfinden. Also ich habe erst mal von einer Mutter in der Beratung gehört, da meinte dann ihr Sohn, ja, seit wann interessiert es dich eigentlich nicht mehr, wenn ich nach Hause komme? Der ist jetzt 17. Und Sie hat einfach dann losgelassen, ja, und hat dann ganz bewusst eben eine Zeit lang nicht mehr gefragt, wenn er jetzt nach Hause kommt. Und dann war das so dieses Vorwurfsvolle, interessierst du dich jetzt plötzlich nicht mehr für mich? Und vielleicht können wir an der Stelle nochmal einhaken, dass auch diese Grenzen im Teenie-Alter ja irgendwo Liebe bedeuten und ja, an welcher Stelle auch Grenzen gesetzt werden dürfen. Inke, vielleicht kannst du das nochmal einordnen.
Ich finde, das ist auch, ja, gehört ein bisschen in diesen Tanz, ne, aus Nähe und Distanz, über den wir eben schon mal gesprochen haben.
Ja.
Aber das finde ich auch, es ist sowas, das muss im Verlauf passieren. Das habe ich bei meinen drei Söhnen auch nochmal gesehen, weil jeder unterschiedliche Grenzen brauchte. Ne? Da merkt man ja auch, der eine ist sehr flexibel, kann sich gut anpassen, kann gut auf sich Acht geben, wenn er weiß, jetzt ist eine Phase, da muss ich mich sehr anstrengen in der Schule, kann ich mich da raushalten und kriege das schon gut kontrolliert. Und ein anderer im gleichen Alter ist noch nicht so gut in Selbstkontrolle, ne? Und braucht da einfach mehr Begleitung. Dann ist das Wichtige wieder, dass ich es in Beziehung mache. Also einer meiner Söhne, da war mir relativ schnell klar, das klappt nicht mit Handy im Zimmer nachts behalten. Mhm. Und dann bin ich ins Gespräch gegangen und habe gesagt, ich sehe das, ich merke, du kannst das nicht, erklär mir warum. Und dann hat er mir erklärt, ja, es passiert so viel nachts im Klassenchat, weil so viele ihr Handy haben dürfen. Und dann hat er Angst, wird über ihn gesprochen, er kriegt irgendwas nicht mit, er kann morgens nicht mitreden oder so, dann wird wieder was gelöscht und er weiß das nicht. Und dann sind wir da sehr in die Details reingegangen und ich habe ihm aber auch gesagt, ich merke, es stresst dich, du schläfst nicht mehr, ich kriege dich morgens nicht aus dem Bett, das kann so nicht gehen. Wir müssen überlegen, wie es anders gehen kann. Mhm. Und dann haben wir einen Kompromiss gefunden, der für mich nicht hundertprozentig meine Wahl gewesen wäre und für ihn ne, auch nicht so, aber es war so ein Zwischending, wann ich abends hin bin und geguckt habe, wie geht's ihm gerade, wo steht es gerade mit dem Klassenchat und jetzt holen wir das Handy aus dem Zimmer und morgens gibt es das zurück. Und das haben wir eine Weile so gemacht. Und irgendwann kam er und hat gesagt, ich glaube, jetzt kann ich es wieder alleine. Und dann haben wir es probieren lassen, ne? Und haben geguckt, ja, wie läuft es denn jetzt? Kriegt er das hin oder nicht? Und dann war es wie beim, sage ich immer, wie beim Trockenwerden auch. 3 Schritte vor, 1 zurück. Ne? So ist es bei allen Entwicklungsthemen. Und da muss man nicht gleich wieder sagen, oh, ja, siehst du, klappt ja nicht. Und jetzt werde ich wieder streng. Sondern man muss es auch ausprobieren lassen.
Genau, und dafür braucht man ja auch als Elternteil so eine wahnsinnig geduldige, liebevolle innere Grundhaltung. Ich finde dieses Bild auch 3 Schritte vor, 1 zurück immer ganz schön. Oder nee, 1 Schritt vor, 3 zurück, sowas, gell? Ich habe es jetzt gerade formuliert. Nee, ich habe es richtig rumformuliert. Das ist die Stilldemenz. Ich habe manchmal habe ich so Konzentrationsprobleme gerade. Genau. Auf jeden Fall, sag's nochmal richtig, Inke.
Ich habe gesagt, 3 Schritte vor und 1 zurück. Ne? Dass man immer wieder so ein bisschen, also dieses Bild, wenn man sich erinnert, wie es trocken werden war, das hilft eigentlich immer ganz gut. Ne? Man war total überzeugt und dann war doch wieder die Hose mal nass.
Ja. Genau, und manchmal ist es eben auch so, dass es vermeintlich so aussieht, als würde es noch mehr zurückgehen, also mehrere Schritte. Darum habe ich mich, glaube ich, gerade versprochen.
Ah, okay.
Das ist ja auch total in Ordnung. Ja? Wenn zum Beispiel auch eine bestimmte Phase gerade ist oder das Kind total überfordert ist, ich glaube auch da, deswegen hatte ich die liebevolle Grundhaltung gerade angesprochen, ist es dann so wichtig, sich auch als Elternteil bewusst zu machen, deswegen habe ich jetzt nichts falsch gemacht, ich darf dranbleiben und im Gespräch bleiben. Ich glaube auch, dass diese entspannte Grundhaltung, dass man da eigentlich nicht so viel falsch machen kann, wenn man mit dem Kind in Verbindung ist und im Gespräch bleibt, vielleicht helfen kann.
Total. Und trotzdem darf man ja sagen, gerade bin ich total genervt, ich weiß gar nicht oder so. Ne? Ja. Es tut mir auch leid, aber jetzt haben wir so lange dieses Thema, es fällt mir gerade echt schwer, ruhig zu bleiben. Also, dass man sich auch da zeigt, finde ich auch wichtig.
Total, ja, sich da anzunehmen und auch zu erkennen, okay, das haben wir jetzt so lange so ausprobiert und jetzt bin ich frustriert, dass es nicht klappt, wenn natürlich dieser Wunsch so da ist, dass dann auch die Vereinbarungen eingehalten werden. Und das habe ich ganz oft, ja, dass dann so die Frage kommt, was mache ich denn, wenn sich mein Teenie nicht an Vereinbarungen hält, Inke? Was sagst du dazu?
Wichtig finde ich auch da wieder zu gucken, warum nicht? Also, weil oft sind es ja doch Vereinbarungen, die wir so hingelegt haben vielleicht. Und wo man dann gucken muss, ja, vielleicht passt das auch einfach nicht. Es passt nicht zu meinem Kind, es passt nicht zu seiner Situation und ich muss noch ein bisschen mehr loslassen. Mhm. Typischerweise beim Thema Zimmerordnung kenne ich das.
Tolles Beispiel, Inke.
Da kommt das so, ne, dass ich wirklich sagen darf, okay, mir ist es wichtig, dass wir keine Maden irgendwo haben oder dass das Geschirr nicht obendrauf, sondern in die Spülmaschine gestellt wird. Aber wie du deine Klamotten im Zimmer hast, ja, okay, ne, oder deine Stifte oder so, solange deine Schule läuft, bitte, ne, mach alles im Bett, für mich in Ordnung. Also, dass man da so ein bisschen erstmal prüft, passt diese Vereinbarung tatsächlich oder müssen wir sie nochmal anpassen? Und das kann alle paar Wochen sein, dass ich sie wieder anpassen muss, weil mein Kind sich so krass verändert. Und das andere wäre, drüber zu sprechen, was macht das mit mir? Also wenn ich wirklich das Gefühl habe, meine Arbeit wird mit Füßen getreten, also, dann muss ich drüber reden und muss auch sagen, das geht so nicht. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass du das eigentlich möchtest, dass du so wirkst auf mich. Wie können wir eine Lösung finden? Wie kann ich dir helfen, das einzuhalten? Mhm. Also muss ich anders erinnern? Braucht es einen Wäschekorb, der nicht mehr, weiß ich nicht, im Erdgeschoss steht, sondern bei dir direkt vor der Zimmertür oder na, dass man einfach so ein bisschen alltagspraktisch auch guckt, was braucht das Kind, um das überhaupt schaffen zu können, damit nicht immer ich diejenige bin. Das war für mich so ein entscheidender Punkt, dass ich irgendwann gesagt habe, ich sag dir, ich erinnere dich an was und es passiert nicht. Dann habe ich es immer noch auf meiner To-Do-Liste. Und das geht nicht. Damit komme ich nicht zurecht. Wenn ich dir das sage, musst du gucken, dass es auf deine To-Do-Liste kommt. Du hast den ganzen Tag dein Handy in der Hand, schreibst dir da rein, dass es dich erinnert. Ja, dann bin ich das los. Also, dass man da so ein bisschen in Pragmatismus kommt, wie es ja auch sein soll für die erwachsenen Kinder. Die müssen auch selber an Dinge denken, wenn sie irgendwann ausziehen. Und die müssen auch mal merken, habe ich vergessen. Und davon geht die Welt auch nicht unter, dann rette ich das irgendwie.
Genau. Und dann, glaube ich, auch das auszuhalten, oder? Dass zum Beispiel ein Teenie dann auch Sachen regelmäßig vergisst oder dass auch Sachen schiefgehen. Da sind wir wieder bis zu diesem Punkt von vorher. Das ist dann so das Learning. Ja, und ich finde es toll zu sagen, ich will es von meiner To-Do-Liste haben. Das hat ja auch dann viel mit Leichtigkeit für einen selbst zu tun und auch mit den eigenen Grenzen, die ja durchaus auch formuliert werden dürfen. Ja.
Auf jeden Fall,
ja. Genau. Gibt es denn irgendwie einen Trick für Eltern, wenn wir gerade beim Thema Aufräumen sind, der aus deiner Sicht gut funktioniert?
Also ich glaube, es gibt keinen Trick, den man einmal mit 12 einführt und dann bleibt es so, bis das Kind 19 ist, sondern das ist auch immer ne, so ein Auf und Ab. Aber was bei uns ganz gut war eine Weile, war, dass wir gesagt haben, einmal die Woche muss irgendwie mal so aufgeräumt werden, dass gestaubsaugt werden kann. Zumindest, ja, irgendwie so. Oder einmal am Abend muss durchs Zimmer gegangen werden, damit Sachen wieder in die Küche kommen, die irgendwie in die Küche gehören oder so. Also, dass man nicht sagt, immer nach der Schule oder immer freitags oder so, sondern so ein bisschen einen Zeitraum gibt und das Kind so ein bisschen mitbestimmen kann. Und auf der anderen Seite, dass man auch sehr klar ist, in Duschen oder nicht duschen ist keine Option, weil wir alle drunter leiden, wenn du nicht duschst. Ne? Dann, das muss irgendwie gehen, aber auch wieder, die Zeit kannst du dir aussuchen, ob du eher der Morgens- oder Abends-Typ bist oder was weiß ich. Na, dass man da immer so ein bisschen guckt und eben auch erklärt, warum. Also, ne, was macht das mit uns, wenn wir, weiß ich nicht, Ungeziefer in der Wohnung haben, wenn ein Geruch nicht schön ist, dass man sowas beschreibt und auf dieser sozialen Ebene bleibt. Und an der Stelle hilft es ganz oft, sich dieses Bild reinzuholen, finde ich, von der WG. Weil klar, wir sind Eltern und Kinder, da sind andere Verantwortlichkeiten. Aber an vielen Stellen sind wir auch irgendwie WG und zwar in dem Bereich, dass wir mit Menschen zusammenwohnen, die wir uns vielleicht nicht ausgesucht hätten von ihrer Persönlichkeit her, um mit uns in der WG zu wohnen. Ja, da hätten wir vielleicht damals die beste Freundin genommen, mit der wir ne, genau gleich ticken und die gleiche Musik hören und so. Und das merken wir jetzt in der Pubertät noch mal mehr. Das ist vielleicht kein Mini-Me, sondern das totale Kontra und erinnert uns total, weiß ich nicht, an den Schwiegeropa und oh Gott. Ne?
Also ja, und ganz viele Themen werden getriggert.
Viele
innere Kindthemen kommen hoch, ja.
Genau, und das aber gut wieder zu denken, in der WG würde man auch pragmatisch da reingehen, würde sagen, und jetzt braucht man einen Plan. Wir müssen überlegen, wie das gehen kann. Und das darf in der Pubertät auch manchmal so sein, dass man sagt, jetzt einfach mal pragmatisch. Wir brauchen da eine Lösung für, wie kann denn das sein? Und da gibt es inzwischen auch viele Tools, die man nutzen kann. Also bei uns helfen total viel so Familien-Apps oder gemeinsame Einkaufslisten oder überhaupt auch so eine Gruppe, wo jeder reinschreibt, wann er abends zu Hause ist, dass man weiß, wer Abendessen macht. Ich koche für 3 oder für 6 oder so Leute. Ne? Das so war es halt, ja.
Ja, und was ich an der Idee auch so schön finde, da geht es ja auch um diesen Gemeinschaftsgedanken. Wir sind so eine Gemeinschaft, also eine Wohngemeinschaft jetzt bei der WG. Und da geht es ja auch darum, dass jeder so seinen Teil dazu beiträgt. Ja, und natürlich auch so in seinem Tempo, auch eine gewisse Freiwilligkeit ist nötig, wie du vorher gesagt hast. Man kann ja diesen Rahmen vorgeben, einmal am Tag. Und das Kind kann selber bestimmen, wann räume ich jetzt die Tassen aus oder die Teller ja in die Küche. Und ich glaube, dass das nochmal so eine große Rolle spielt. Einerseits diesen Freiraum und die Freiwilligkeit und dann aber doch auch schon so eine gewisse Verbindlichkeit und schon auch diese Klarheit, hey, wir sind hier eine Gemeinschaft und eine Gemeinschaft funktioniert so, dass wir da zusammenhelfen. Und dann vielleicht auch dieses Mithelfen ist ja auch immer so ein Ding, ja, dass die Kinder vielleicht dann auch mitbestimmen können, was ist es denn, was sie übernehmen möchten. Und ja, da spielt nochmal ganz viel mit rein. Mir liegt nur eine Sache am Herzen, und zwar, mich fragen ja viele Eltern dann immer, ja, und ab wann kann ich denn mein Kind behandeln wie einen Erwachsenen? Also wie lange dauert das? Und es ist ja einfach nachgewiesen, dass die Hirnreife relativ lange braucht. Und gerade im Teenie-Alter sind ja auch nochmal ganz viele Dinge im Gehirn, die da passieren. Ja, dass sich das Gehirn nochmal komplett umstrukturiert, weshalb Kinder ja auch viel vergessen und manchmal auch diesen Adrenalinkick brauchen. Und so, vielleicht magst du darauf nochmal eingehen, weil ich glaube, das wissen viele Eltern auch tatsächlich nicht.
Also da erinnere ich auch gern immer noch mal dran, einfach nur sich an das Jugendstrafrecht mal zu erinnern, dass wir da eben erst überhaupt mit 14 anfangen, Menschen für irgendwas so zur Verantwortung zu ziehen, was sie tun, und dass aber auch da ein spezielles Jugendstrafrecht gilt bis 21, und das hat Gründe, ne? Dass wir eben sehen müssen, manche Entscheidungen können in dem Alter nicht so reif gefällt werden, wie man das von einem Erwachsenen erwarten kann. Und wir wissen eben inzwischen aus der Forschung, dass es sogar noch deutlich darüber hinausgeht, also bis Mitte 20, ne, in vielen Bereichen.
Wir sagen es ungern, nur es ist leider so.
Ja, es ist so, genau. Das soll jetzt auch nicht den totalen Stress machen, dass man so denkt, oh Gott, dieses 13-jährige verpeilte Kind hier, das habe ich jetzt nochmal 10 Jahre so. Nee, also man merkt schon, finde ich, sehr deutlich mit den Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe, dass irgendwann wie so Knoten geplatzt sind. Und das ist bei Mädchen häufig schon mit 16, 17 der Fall und bei Jungs noch mal ein bisschen später, ne? Also auch immer plus minus, wie das so ist, wo einfach bestimmte Dinge plötzlich gehen. Die muss man nicht mehr diskutieren, oder da kommt von denen selber so ein Engagement oder so ein Interesse oder so. Und vieles wird leichter. Und trotzdem,
die Gespräche sind auch vernünftiger. Irgendwie, man hat so den Eindruck, man spricht wirklich mit einem Erwachsenen gegenüber, zumindest in manchen Situationen.
Total, ne? Also der Klassiker ist für mich immer so dieses 8., 9. Klasse, keine Motivation für die Schule. Und wenn es dann weitergeht, Berufsschule oder Oberstufe oder was auch immer, dann ist da plötzlich was. So ein Feuer, wo die Kinder eine Idee kriegen.
Das ist ein super Beispiel, weil erinnere ich mich gerade, ich habe ja viel auch in Realschulen beraten damals. Und da fand ich das auch super spannend, wie reif die Realschüler im Verhältnis dann zu den Gymnasialkindern waren. Und das hängt meines Erachtens auch damit zusammen, dass ja gerade den ganzen Realschülern schon viel früher in manchen Bereichen viel mehr Verantwortung auch zugemutet wird. Ja, weil sie sich schon viel früher mit der Berufswahl beschäftigen, vielleicht früher ein Praktikum machen, schon viel früher so in dieses praktische Tun kommt. Darum bin ich ja auch so ein großer Fan von Ferienjobs und sowas, ja, weil ich einfach glaube, dass gerade Jugendliche dadurch wahnsinnig viel an Verantwortung lernen und darüber natürlich auch sehr wirksam sind und sich selber in ihre Identität früher finden. Und das fand ich wirklich total interessant, das so zu beobachten. Es war ein Riesenunterschied zwischen den Zehntklässlern in Realschule und Gymnasium. Fand ich ganz interessant. Das passt total zu dem, was du auch gerade sagst.
Das stimmt. Vielleicht da noch so ein Impuls. Ich finde es sehr hilfreich, wenn man da schon mal anfängt, den Kindern die Verantwortung zu übertragen für den nächsten Friseurtermin, den nächsten Arzttermin beim Zahnarzt oder so Vorsorgegeschichten oder so. Also so im Kleinen. Ne? Man kann ja nicht ständig Berufspraktikum machen oder ein Job ist auch vielleicht irgendwann gefunden. Aber sowas zu überlassen, wo man vielleicht als erstes so drin hat, mache ich ja immer. Ja. Ne? Dass man da immer so ein bisschen guckt, wo kann man das mal outsourcen? Oder wo kann man auch mal sagen, wir brauchen einen neuen Stromanbieter. Finde doch mal raus, wer der Beste für uns ist. Oder so. Also solche Aufgaben, die wirklich mit dem Alltag zu tun haben, das ist ja auch das, was junge Erwachsene immer sagen, dafür habe ich in der Schule gar nichts gelernt. Wie geht denn so eine Geldanlegen oder Steuererklärung oder wie geht denn das alles? Also die in solche Bereiche einfach mal mitzunehmen, das glaube ich, kann einfach auch schon stärken. Und da merkt man eben, finde ich, so mit 16, 17 bei den Teenies doch schon, dass da das Gehirn wieder Platz hat für diese Dinge.
Ja. Ja, und spannend, oder? Dass die Mädchen doch da auch wieder schneller sind, auch häufig zumindest, ja, beobachtbar, dass es dann manchmal ein bisschen schneller geht.
Das finde ich auch. Das stimmt. Und da darf man aber auch nochmal Rücksicht nehmen, wenn man jetzt Jungs hat, dass die eben von der Gehirnreife da häufig nicht zu dem passen, was Schule fordert an Selbstständigkeit. Ne? Da müssen wir manchmal mehr dabei sein oder eben auch mehr Verständnis dafür haben, dass es jetzt dieses Schuljahr gerade so reicht.
Ne? Genau, auch dass manchmal vielleicht gerade so, wie du sagst, 8., 9., 10. Klasse sind ja oft auch so diese Schulklassen, wo die Noten dann schlechter werden. Das erinnere ich mich auch noch gut so aus der Lernberatung, dass einfach die Kinder, also ich weiß nicht, wie oft ein Teenie zu mir gesagt hat, ja, Frau Stotz, ich muss halt erstmal mit meinem Leben klarkommen.
Genau,
ja, also das ist
genau
das. Typische Satz, dieses, was denken Sie denn eigentlich, mit was ich mich hier beschäftige? Sicher nicht mit Schule, sondern mein Leben fordert mich so, alles, was damit zusammenhängt, ja. Und das konnte ich immer so fühlen, weil da war einfach auch wenig Platz für Schule oder auch vielleicht, weil das Ziel vielleicht auch gerade bei den Kindern, die auf dem Gymnasium waren, vielleicht auch noch gefehlt hat. Und das ist vielleicht auch was, worüber sich viele Eltern hier noch Sorgen machen, dass Kinder ja durchaus dann vielleicht sich irgendwann mal beruflich orientieren sollten, können, dürfen, was auch immer. Hast du dafür denn noch so ein paar Gedanken? Weil ich glaube, viele Eltern stressen sich damit auch wahnsinnig, gerade wenn die Kinder dann älter und älter werden.
Ja, also da finde ich auch, ne, auch aus eigener Erfahrung so wichtig, dass wir sehen, es gibt heute so viele Angebote. Also ich weiß noch, ne, als ich angefangen habe, mich für einen Studiengang zu interessieren, da gab es in dem Bereich, der mich interessiert hat, gar nicht so wahnsinnig viel. Und heute gibt es so wahnsinnig viel auch an irgendwie so dualen Geschichten, was man machen kann und so. Und das meiste, was man macht, macht man nicht ab 23 bis zur Rente, sondern auch da, ne, gibt es so variable Berufswege. Da finde ich wichtig, dass wir auch versuchen, da in so eine Flexibilität zu kommen und zu gucken, die Kinder dürfen auch mal Dinge ausprobieren. Mhm. Und es ist natürlich gut, wenn ich damit früher anfange als später, aber eben auch Job, Praktikum, irgendwo mal reinschnuppern, irgendwo mal nur einen Tag machen, irgendwas, vielleicht auch ein Seminar mal mitmachen. Das bietet unsere Schule an. Das finde ich ganz toll, wo die Jugendlichen miteinander gucken können, was gibt es denn eigentlich so für das, was mich so interessiert. Das weiß man ja oft noch gar nicht. Also da diese Türen aufzumachen und manchmal da auch mit ein bisschen Vehemenz, ne? Diesen Sommer möchte ich mal so drei Ideen hören oder so,
ja.
Dass man das macht. Das finde ich wichtig. Dann kommen die Kinder da auch Schritte vorwärts. Und dann kann es aber auch dazu gehören, dass sie merken, boah, nee, jetzt 2 Semester habe ich studiert, das ist nicht meins, ich mache jetzt eine Ausbildung. Dass das gar nichts Schlimmes ist, sondern genau. Eben der Weg.
Vor allem in der heutigen Berufswelt spielen ja auch diese ganzen Soft Skills eine wahnsinnig große Rolle. Ja, und wie gesagt, alle, die jetzt zum Beispiel auch in meinem Team sind, die haben vorher was ganz anderes gemacht. Und ich glaube auch, dass diese Flexibilität, aus dieses sich in Dinge einarbeiten, schnell und flexibel denken können, das sind ja eigentlich die Anforderungen, die die heutige Berufswelt auch mit sich bringt. Und ich denke, es ist für viele Eltern, die ganz anders groß geworden sind, dann auch schwer, wie du sagst, diese Offenheit dafür oder vielleicht auch ja dieses Verständnis dafür erstmal zu entwickeln, dass sich unsere Berufswelt wirklich verändert hat. Ja.
Aber, ja, man darf sich Beratung dazu holen. Das finde ich einen wichtigen Gedanken, ne? Wenn man selber so das Gefühl hat, mich überfordert das schon.
Ja, und vielleicht auch diese, was du schon gesagt hast, diese Stärken des Kindes dabei total im Blick zu haben. Ja, also wo sind so die Talente und Stärken meines Kindes? Und also ich habe jetzt auch gerade eine Familie, die ich begleite, wo einfach die Eltern eigentlich von Anfang an wussten, dass dieses Mädchen gar nicht gemacht ist, nochmal für, also sie wollte das Abitur noch machen, jetzt nach der mittleren Reife, genau, oder nach dem Realschulabschluss. Und jetzt hat sie halt gemerkt, das liegt ihr überhaupt nicht. Und dann auch als Elternteil zu sagen, ja, guck mal, du hast es jetzt ausprobiert und es ist überhaupt kein Problem, jetzt brichst du die Schule einfach früher ab, hast dafür eben die Fachhochschulreife und dann auch cool zu bleiben und nicht zu sagen, du musst jetzt mit aller Gewalt das Abi machen. Das fand ich in der Familie auch so schön, einfach zu beobachten, dass dann die Eltern da so ja auch das Kind im Blick hatten. Weil es ist ja sonst im Zweifel auch für das Kind eine total schlechte Erfahrung, immer schlechtere Noten zu haben als andere Kinder. Ja, also auch da vielleicht, was die Schullaufbahn angeht, das kann ich auch nur so aus der Schulberatungsperspektive nochmal sagen, wirklich im Blick zu haben, ist es jetzt wirklich so nötig, dass mein Kind wirklich das Abitur macht, wenn es eine Qual ist, ja? Oder ist nicht auch ein toller Ausbildungsberuf vielleicht ja eine Möglichkeit und später kann es ja auch noch nachgeholt werden. Ja. Ich weiß, viele Eltern denken immer, man verbaut dem Kind etwas, wenn dann das Abitur nicht gemacht wird, das sehe ich so ein bisschen anders tatsächlich. Ja, auch für das Selbstwertgefühl.
Ja, das würde ich auch sagen aus meiner Erfahrung, wenn ich mit 21 dann irgendwann diese Erkenntnis habe, ne, ich brauche das jetzt für das, was ich machen will, dann gehe ich ja mit einer ganz anderen Motivation da rein, warum nicht so rum? Ne? So kann es ja auch laufen. Mhm. Kann man sagen, ist schwerer, aber vielleicht ist es gar nicht schwerer, sondern vielleicht ist es leichter so rum. Mhm.
Ach, spannend, Inke, dass du das auch so siehst. Das habe ich auch immer wieder, dass halt Eltern sagen, ja, aber dann verbaue ich meinem Kind doch was und dann muss ich mein Kind dazu zwingen, dass es das Abitur macht und vielleicht an der Stelle auch. Das finde ich schön, dass du das auch so siehst, Inke. Habe ich viele Fälle, ja. Mhm. Genau, ja. Aber ich könnte stundenlang mit dir weiterreden. Du hast ja zwei so tolle Bücher geschrieben, in denen es ganz viele praktische Tipps gibt. An deinem aktuellen Buch liebe ich so sehr. Du hast ja immer so ein, in jedem Kapitel steht drin, lass das, also das sollst du nicht tun und mach das. Habe ich sehr gefeiert. Das aktuelle Buch heißt Redet nicht, räumt nicht auf, liebe ich trotzdem. Damit ist natürlich der Teenie gemeint. Genau. Vielleicht magst du noch ein paar Worte zu deinem neuen Buch sagen, weil das richtet sich ja, wie gesagt, speziell an Jungseltern.
Genau, mir war es so wichtig, dass die Eltern vor allem aus diesem Angstgefühl rauskommen, was wir am Anfang gesagt haben, und dass sie anfangen, sich zu öffnen für diese Chancen, die da sind, die man hat, auch in der Beziehung, für das, was man lernen kann von den Kindern. Ich habe ja auch, ne, auf dem Button steht, Fan werden. Mhm. Und das ist das, was dieses Buch für mich ganz doll transportiert. Nicht nur für uns ist es schwer, sondern gerade für die Teenies ist es schwer. Mhm. Und die entwickeln aber jetzt so viel. Und das, was sie da so ausprobieren, das sind alles Schritte auf dem Weg und eben nicht ein Scheitern. Also im Grunde sind wir wieder bei dem Beispiel, wenn ich in der Oberstufe merke, das ist nicht meins, dann kann ich das als Schritt sehen, oh, das ist mein Learning. Und nicht, ich bin gescheitert oder so, sondern das habe ich jetzt über mich verstanden. Und was mache ich jetzt damit? Dass man in dieser Konstruktivität bleibt und in diesem Teamgedanken. Das finde ich so wichtig, das wollte ich mit dem Buch transportieren. Und in den Lasters-Abschnitten habe ich immer so das reingeschrieben, das spiegeln mir auch die Leser so zurück, das, was man als erstes im Gedanken hat, ne? Wenn das Kind mit einer 5 nach Hause kommt oder sagt, ich habe irgendwie geklaut oder so, habe ich genau das aufgeschrieben und habe gesagt, warum wir das nicht machen sollten. Damit man auch, ne, für sich selber gleich so das Argument hat oder vielleicht auch für die Partnerperson, die es anders machen will. Und dann in beziehungsorientierten Umgang kommt.
Ja, so wertvoll. Und was ich eigentlich am wichtigsten in diesem Buch finde, ist diese Grundhaltung. Also es geht ja los, die Überschrift lautet, das wird eine geile Zeit. Ja, es ist ja ein Riesenunterschied, ob ich mit dieser Grundhaltung dran gehe und mich auch auf die Zeit freue, wie du vorher schon so gesagt hast, so schön, ja, gemeinsam mit meinem Teenie zu wachsen, auch über sich selbst hinauszuwachsen. Da wird ja ganz viele Aufgaben werden da eingestellt als Elternteil. Und allein diese Grundhaltung kann ja dazu beitragen, ja, dass dann wirklich diese Beziehung noch intensiver und schöner wird. Vielen Dank, Inke, dass du so wertvolle Arbeit durch diese tollen Bücher leistest und auch durch deine ganz wertvolle Arbeit. Und danke, dass du heute da warst.
Sehr gerne.
Was habe ich erst vergessen? Und zwar am Ende mache ich das gerne, dass ich sage, hast du denn noch einen Herzenswunsch für alle Teenie-Eltern, den du teilen möchtest?
Aber ich wünsche mir im Grunde aus der Beratungserfahrung heraus, dass sie noch flächendeckender gut von den Schulen gesehen und begleitet werden, weil dieses Dreieck aus Eltern, Lehrkraft, Kind so wahnsinnig viel Kraft hat an vielen Stellen. Und da gibt es total viele Schulen und Lehrkräfte, die das so leben und das ist so wertvoll, aber es gibt immer noch viele, wo einfach so ein Gegeneinander ist. Und das ist so schade, weil am Ende die Kinder drunter leiden.
Ja, total. Kann ich nur so bestätigen. Also es war ja immer so meine Aufgabe, diese Brücken zu bauen zwischen Lehrkräften, Eltern und Kindern. Und das ist eben oft das Problem tatsächlich, dass die Kinder dann da verloren gehen am Ende. Ja, wenn es da auch keine Unterstützung gibt. Das würde ich mir auch von Herzen wünschen. Ja, dass das Kind dabei im Blick behalten wird. Ja, und die Bedürfnisse des Kindes vor allem. Ja, ihr Lieben, jetzt haben wir die ganze Zeit über Beziehung und Bindung gesprochen und ich möchte euch gerne nochmal erinnern, ich habe euch ja als Muttertag-Special meinen großen Bindungskurs einmal angeboten, meinen allumfassenden Erziehungskurs und den gibt es gerade aktuell mit einem großen Rabatt und es gibt noch 3 Lives im Januar dazu, nächstes Jahr. Das heißt, falls ihr euch eh schon lange überlegt, ob ihr den Bindungskurs macht, diese 4 Wochen mit ganz intensivem Input, dann schaut doch gerne mal rein über den Link in den Shownotes und ich freue mich riesig, wenn wir uns auch im Bindungskurs sehen und ich euch da begleiten darf. Liebe Inke, dann sehen wir uns ganz bestimmt bald wieder. Bis bald. Ciao.